Es geht ja in dieser Serie um die sieben Bedürfnisse Gottes und von uns Menschen, die im Herzen Gottes zum einen angelegt sind und die Gott, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, auch in uns angelegt hat. Vater, und wir möchten dich jetzt einfach nochmal bitten um Power und um Kraft. Herr, ich danke dir einfach, dass du uns zuallererst nach deinem Ebenbild gemacht hast, weil dein Gegenüber haben wolltest, dass wir mehr sind als nur Kinder. Vater, dein Wort sagt uns, dass wir Braut sind. Und das zeugt von Intimität, von Enge, von Nähe, von einer Beziehung, wie sie tiefer und inniger gar nicht sein kann. Vater, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du im Moment auch dabei bist, dein Herz in einer ganz neuen Weise deinem Volk zu zeigen, wer du wirklich bist. Herr, ich bete, dass du dein Wort heute Abend kräftig segnest, Vater. Wir wollen hier nicht nur eine nette Predigt hören, wollen nicht nett christlich unterhalten werden. Jesus, ich bete, dass dein Wort lebendig ist, dass es schneidet wie ein zweischneidiges Schwert, dass es wirklich unser Innerstes trennt, dass es Gedankenfestungen, Bollwerke einreißt, dass es Wahrheit hervorruft in uns, dass es uns verändert, Vater, dass es Lebensqualität bringt. Und wir beten, Vater, dass wir auch heute Abend die Wahrheit erkennen, dass es die Wahrheit ist, die uns frei machen wird, Jesus. In deinem guten Namen. Amen. Ja, ich stelle das mal weg, bin neulich schon dreimal drüber geflogen. Ich möchte es nochmal ganz kurz hier für euch, vielleicht auch für alle, die das erste Mal jetzt dazugestoßen sind, nochmal kurz aufzeigen, was diese sieben Bedürfnisse im Einzelnen sind. Geliebt zu sein, angenommen zu sein, Bedeutsames für andere weiterzugeben, Erfolg zu haben in dem, was wir tun, schön zu sein, Faszinierendes, Erstaunliches und Wundersames zu erleben, mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein, Intimität ohne Angst vor Verletzung und Zurückweisung zu erfahren. Das sind Dinge, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, aber es sind genauso interessanterweise Dinge, die im Herzen Gottes zu finden sind. Und wir haben über die ersten bis zum fünften alles schon besprochen. Kauft ihr einfach das Tape. Wir werden das auch als Tape-Serie dann rausbringen, so als Einband. Und hört ihr das einfach mal an. Es ist so wichtig und es verändert dich auch innerlich so, wenn du verstehst, wer und wie Gott wirklich ist. Hier nochmal auch der Bibelvers, der uns einfach zeigt, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist etwas, von dem ich mich selber immer und immer wieder mir das sage, wo für mich ganz, ganz neu geworden ist. Was heißt es, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein? Das ist etwas, wo es sich wirklich lohnt, sich mal hinzusetzen und darüber intensiv und tief nachzudenken. Du bist nicht irgendetwas, du bist nicht irgendeine Spezies, die Gott in seinem intergalaktischen kosmischen Zoo geschaffen hat. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, etwas von Gott ist in dir angelegt. Wenn du deinen Nachbarn anguckst, dann siehst du das Ebenbild Gottes hier in unserem Bruder. Und da ist etwas drin. Das sind vielleicht nicht die grauen Haare oder das schwarze Jackett, aber da ist etwas drinnen. Und das sind zum Beispiel diese Dinge, diese Fähigkeit zu lieben, die Fähigkeit, sich zu freuen, die Fähigkeit, schön zu sein, Schönheit zu empfinden, sich an Schönheit zu erfreuen, die Fähigkeit, bedeutsam zu sein. All diese Charaktereigenschaften, die uns als Menschen gerade auch auszeichnen, sind letzten Endes Geschenke von Gott an uns. Ich habe gerade neulich wieder einen so wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Ich habe gedacht, wow, das ist eigentlich, dass man sich an sowas freuen kann und dass man da sitzt und staunt drüber. Ne? Und da ist man wieder neu bewusst geworden. Genau das ist etwas, was uns Gott ähnlich macht, was uns billionenfach über dem Tier erhebt. Ja? Wir können diese Farbnuancen alles betrachten und wir sind begeistert. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott selber sitzt irgendwo auf einem Hügel und guckt seinem eigenen Sonnenuntergang zu und sagt, wow, toll ist das geworden. Ja? So, und wenn wir lernen, einen solchen Zugang zum Herzen Gottes zu finden, dann ist Gott nicht mehr der ferne, fremde Gott, sondern er wird der Gott werden, der dir nahe kommt. ist der Gott, der dir immer näher kommt. Der Gott, wo es dir plötzlich nicht mehr schwerfällt, Intimität mit ihm zu haben. Und wenn ich hier immer wieder von Intimität rede, meine ich natürlich nicht sexuelle Intimität. Intimität ist mehr als nur sexualer Verkehr. Ja. So, und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Du bist eigentlich aus dem Geschlechte Gottes geschaffen. Es gibt einen sehr provokativen Vers in der Bibel, wo Jesus sich mit den Pharisäern mal rumgebalgt hat und er sagt zu ihnen, steht nicht in eurer eigenen Schrift geschrieben, ihr seid Götter. Also göttlichen Geschlechts. Und das ist so gewaltig und es lohnt sich so sehr, darüber nachzudenken. Denn nur wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du auch anders leben. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann ist die stärkste Waffe des Feindes Gottes, dass er uns in Unkenntnis halten möchte darüber, wer wir wirklich sind. Und dann werden wir auch immer neben der Spur leben. Hier haben wir nochmal kurz diese Übersicht, diese sieben Attribute haben natürlich auch Pendants. Zum einen natürlich Negativattribute, die wir durch unser Gefallensein selber hervorrufen. Geliebt zu sein kann auch der negative Teil Selbstsucht sein, aber es kann auch sein, dass der Feind Gottes dir sagt, weil du in dir hast, du hast die Sehnsucht, geliebt zu sein, der Feind Gottes sagt, du bist selbstsüchtig. So, wir müssen mal aufpassen, ne? Es ist prinzipiell gut, aber es kann pervertiert werden. Und manchmal kommt auch der Feind und sagt, das ist kein legitimes Verlangen in dir. Und ich sage dir, es ist ein legitimes Verlangen. Erfolg zu haben. Es gibt so gerade unter Christen oft so diese Schiene, Erfolg ist verdächtig. Und der Feind bläst da noch kräftig mit rein. Ja, das ist erfolgsgeil, ist nicht gut, ne? So Christen müssen durchschnittlich sein und Christen reden am besten gar nicht über Erfolg. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Aber wenn Erfolg dein Gott ist, dann wird es gefährlich. So, und ihr seht, könnt das weiterlesen, es geht weiter bis runter. Ihr habt diese einzelnen Pendants. Das ist einfach nochmal wichtig, dass wir das auch richtig verstehen. Die beiden letzten Bedürfnisse, die wir uns heute anschauen wollen, ist mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein und Intimität ohne Angst vor Verletzung und Zurückweisung zu erfahren. Und das beides ist sehr eng eigentlich auch miteinander verwoben. Ich habe das gemerkt, als ich das Thema aufgearbeitet habe, dass man kann es gar nicht so einfach voneinander trennen. Es geht Hand in Hand. Mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein. Was bedeutet Leidenschaft? Was ist Leidenschaft? Ich habe einen tollen Satz gefunden und der gefällt mir. Wenn wir nichts haben, wofür wir sterben würden, haben wir auch nichts, wofür wir wirklich leben. Lass es mal auf dich wirken. Wenn du nichts hast, wofür du sterben würdest, hast du eigentlich auch nichts, wofür du wirklich lebst. Und das ist Leidenschaften, die Bereitschaft für etwas sogar zu leiden. So wichtig ist es mir, so bedeutsam. Ne? Und ich möchte dich einfach mal auch fragen, herausfordern, fragen, gibt es in deinem Leben etwas, wofür du alles geben würdest? Vielleicht sogar dein eigenes Leben. Denk mal nach drüber. Oder lebst du so kontrolliert mit deinen Emotionen, dass es nichts gibt, was dich wirklich begeistert und hinreißt? Wir werden nachher sehen, Gott hat das in uns hineingelegt. Tief in uns, ganz tief in uns ist diese Flamme da. Möchten wir für etwas begeistert sein? Wir möchten 1000% alles geben. Das ist nochmal der Grund, wenn wir manchmal so im Kino diese Heldenfilme sehen. Diese Filme, wo diese Leidenschaft zu sehen ist. Und wo der Held alles gibt, was er hat. Und wo wir uns manchmal wünschen, so möchte ich sein. Boah, wenn ich nur so sein könnte. Und Gott hat es in dich hineingelegt. Wir werden heute Abend noch erfahren, warum das bei uns, auch gerade hier im Westen, so runtergebrannt ist. Wollen wir uns mal kurz das Wort Leidenschaft auch ein bisschen näher anschauen. Das Wort Leidenschaft beinhaltet das Wort Leid. Es ist also die Bereitschaft, für etwas zu leiden, weil es so wertvoll und so wichtig ist, dass ich bereit bin, sogar die negativen Auswirkungen des Leides zu ignorieren. Also Leidenschaft bedeutet, ich tue etwas so gerne, ich tue es mit einer solchen Überzeugung, es ist mir so wichtig, dass selbst das Leiden, das es verursacht, für mich zweitrangig ist. Das Ergebnis ist für mich wichtig. Und das ist das Wort Passion, Passion, Leidenschaft. Es ist interessant, dass man auch von der Passion Christi spricht. Jetzt kommt ja der Film The Passion. Pünktlich zu Ostern kann ich euch empfehlen, von Mel Gibson produziert, der die letzten 12 Stunden im Leben Jesu zeigt. Und das muss ein ganz schöner Knaller sein, der Film. Ich glaube, dass der Film immens viel auslösen wird. Da wollte ich euch auch ermutigen. Wir werden es in dem CZK auch schon überlegen, was machen wir an flankierenden Aktionen. Ne? Also da denke ich, wird einiges. Der Film wird eine Auswirkung wie Luther haben, schätze ich, dieser Luther-Film. Aber Passion bedeutet, ich bin bereit, um etwas zu kriegen, auch dafür zu leiden. Ich sehe das momentan so toll an meinem Sohn Simon. Der hat sich jetzt einen Dudelsack vom Paddy gekauft, ne? Und er leidet jetzt. Er spielt sich die Finger wund und das klappt dann nicht. Und jetzt hat er gestern die Back bekommen und er kriegt gar keinen Ton richtig raus. Und er leidet, ne? Aber er beißt sich regelrecht durch, ne? Manchmal denke ich, Mann, ein junger Mann in seinem Alter, der hat 1000 andere Hobbys, ne? Aber er übt dann Schlagzeug, dann übt er Dudelsack, dann trainiert er mit der Band und der Band und der Band. Und er möchte einfach gut werden. Das heißt, er leidet, um an das Ziel zu kommen, auch mal mindestens genauso gut zu spielen wie der Paddy, ne? Und wenn ich den Paddy kenne, ich auch gut, der leidet auch. Was der leidet, ne? Der isst ganz wenig, damit er sich noch einen Dudelsack kaufen kann. Okay, aber das ist ganz wichtig. Diese Fähigkeit hat Gott in unser Herz gepflanzt. Wir wollen uns mal noch so ein paar Leidenschaften einfach mal auch im Bild anschauen. Ne? Ihr kennt alles, wenn ich an Leidenschaft denke, dann denke ich mal an die Fans, die Sportfans. Ob das die Schumi-Fans sind, die Ferrari-Fans sind, die Fußball-Fans sind, was es da alles gibt, die Filmfans und Bandfans. Ne? Und wenn man sich mal das so anschaut, ne? Ein echter Sportfan, was ist ein echter Sportfan? Der kratzt das letzte Geld noch zusammen, um seiner Mannschaft überall hin folgen zu können. Ich hatte mal ein Interview gesehen, um so einen echten Schalke-Fan interviewt, ne? Und das waren einfache Arbeiter. Ne? Die hat seine allerletzten Ersparnisse zusammengekratzt, um Schalke überall hin nach Europa folgen zu können, wo die gerade gekickt und gespielt haben. Die Kameraleute haben ihn so begleitet, ein bisschen wie im strömenden Regen in der Schlange steht für die Europacup-Karten, wie er im Regen in der Kurve stand. Ne? Damals waren es noch ein Parkstadion, jetzt haben sie ja die Arena. Ne? Wo er im Regen stand und egal wie nass und wie kalt, Schalke. Ne? Oder wenn man sieht, wie sie dann, wenn man sich da oben mal anguckt, ne, die bemalten Menschen dort und in fast religiöser Ehrfurcht und Andachtshaltung sitzen sie vor dem Elfmeter. Das ist Leidenschaft, ne? Man leidet regelrecht mit. Es gibt Leute, die sagen, das tue ich mir nicht an, das gucke ich mir nicht an, da drehe ich ja durch. Ne? Aber ein echter Fan, der gibt sich das voll, ne? der leidet voll mit. Ne? So, und dann sieht man das und man investiert Geld. Ne? Da wird dieses riesige Trikot, ne, von Schalke, haben so ein riesiges Trikot genäht, das kostet ja alles Geld, aber das ist egal, das ist für Schalke, ne? Für Schalke macht man sowas. Ne? Ich gehe auch auf Schalke heute Mittag. Ja, dann gibt es wieder andere Leute, die leidenschaftliche Sammler zum Beispiel sind. Ne? So, warst du schon mal in der Wohnung von einem Sammler? Ne? Ich habe mal einen Mensch gekannt, der war so Sammler von elektronischen Bauteilen. Dem sein ganzes Zimmer sah aus wie ein Labor das Bett war irgendwo zwischen Kabeln und irgendwelchen Schaltschränken, ne? Und er lebte so zwischen dem ganzen Ding, aber das ganze Zimmer war ein einziges Elektrolabor, ne? Oder ich kannte auch jemanden, der ist Eisenbahnsammler gewesen. Bei dem fährt die Eisenbahn dann durch die Küche und durchs Schlafzimmer und überall durch. Ne? Und die ganze Familie muss sich dieser Leidenschaft mehr oder weniger beugen oder frönt sie auch mit. Ne? Das habt ihr vielleicht alle schon erlebt. Leidenschaftliche Sache. Man ist bereit zu leiden dafür. Man nimmt Einbuße an der Lebensfreude vielleicht hin, weil die Eisenbahn, die muss halt jetzt stehen. Dann gibt's halt keinen Wohnzimmerschrank, ne? Dann packt man das in Kisten rein. Hauptsache die Eisenbahn. Ne? Oder da habe ich neulich mal auch so ein Journal mir angeguckt und da haben sie eine Familie interviewt, die ist ein Riesenfan von diesem, das heißt Oceanic Dream. Das ist so ein norwegisches super Passagierschiff. Und dieses Schiff fährt einmal im Jahr durch den Nordostseekanal und es ist, da müssen sie oben, klappen die den Kamin sogar um. Das ist also extra so gebaut worden, weil das da sonst nicht unter diese Eisenbahnbrücke durchpasst. Ne? Das Schiff ist, glaube ich, so bald schon an die 80 Meter hoch. Und dann folgen die dem Schiff quasi vom Einfahrt des Nordostseekanals an der Nordsee bis zur Ausfahrt. Mit Zelten und mit Camper und Campieren und haben sich riesige Banner genäht und rollen die aus und wedeln das dann von der Brücke runter, winken dem Schiff zu, machen Mini-Feuerwerk und jedes Jahr zelebrieren das. Die investieren echt ein paar tausend Euro. Die ganze Familie, die flippen total aus. Ne? Und dann hat der Reporter sie gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ja, es ist einfach, es ist begeisternd, es ist toll. Ne? Aber das Interessante ist, diese Leute haben eine Leidenschaft. Und jetzt frag dich mal, wo du vielleicht gerade lachst, hast du eine Leidenschaft? Hast du etwas, wo du dich so reingibst? Hast du eine Leidenschaft für Gott, für sein Volk, für seinen Dienst, wo du dich so reingibst? Diese Leute haben wenigstens eine Leidenschaft. Ne? Aber wir sind manchmal leidenschaftslos geworden. Und Leidenschaften, glaube ich, sind nicht schlecht. Ich glaube prinzipiell überhaupt nicht, denn sie zeugen von einer Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, etwas mit ganzem Herzen zu umarmen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Eifer zu tun. Also ich habe auch Leidenschaften in mir. Und wenn ich die mache, da kann ich Silvia schon erzählen, dann mache ich das 2000%ig. Ne? Und das ist manchmal schon krass, ne? Da muss man schon aufpassen. Aha. Und Gott hat uns diese Fähigkeiten gegeben. Natürlich gibt es negative Leidenschaften. Negative Leidenschaften kann man interessanterweise auch eher als Sucht bezeichnen. Was ist denn das Merkmal einer negativen Leidenschaft? Vielleicht sollten wir das mal kurz untersuchen. Eine negative Leidenschaft ist Leiden auf Kosten anderer. Und für mich kommt die Freude raus. Leiden tun die anderen. Das ist negative Leidenschaft. Ne? So, also ich hock den ganzen Samstag nur auf dem Fußballplatz, ne? Und auch unter der Woche. Und meine Familie, die sehe ich gar nicht mehr. Ne? Das ist eine negative Leidenschaft, weil ich habe die Freude, meine Familie das Leid. Ne? Und so kannst du verschiedene andere Dinge konstruieren. Wir müssen immer hier sehr aufpassen. Ich muss da auch mal aufpassen, gell? Weil ich bin auch jemand. Es gibt einige Dinge, für die ich mich richtig leidenschaftlich begeistern kann. Und Gott sei Dank habe ich eine resolute Ehefrau, die mir bei Gelegenheit dann schon mal eins gegen das Schienbein tritt und sagt, jetzt wird deine Leidenschaft zur Leidenschaft für mich. Und das ist nicht mehr gut. Und das ist okay. Aber trotzdem habe ich Leidenschaft in mir. Und das ist wichtig und das ist nicht schlecht. Und du solltest Leidenschaft in dir haben. Und wenn du sie nicht hast, dann fehlt dir was. Eine andere negative Leidenschaft ist, wenn die Leidenschaft mich körperlich und geistig selbst zerstört, nur um einem Genuss, der mir dient, zu frönen. Ich bin leidenschaftlicher Raucher. Und rauche mich leidenschaftlich zu Tode. Das hilft dir vielleicht im Moment, deinem Körper, aber es hilft dir nicht wirklich. Also ich will jetzt hier nicht die Raucher angreifen, ja, überhaupt nicht, das liegt mir völlig fern. Aber echte göttliche Leidenschaft ist eine Leidenschaft, die Leiden an sich selber erfährt, zum Vorteil für andere. Echte göttliche Leidenschaft ist, dass ich mich so reingebe in etwas, sogar leide, aber den Vorteil haben andere. Ich natürlich auch, aber andere hauptsächlich. Es geht um den anderen. Wenn du deine Frau leidenschaftlich liebst, ja, und am Monatsende ist dein Geldbeutel leer und der Kleiderschrank ist voll, dann hast du Leidenschaft erlebt. Ne? Dann hast du gelitten, aber du hast deine Frau gleichzeitig gesegnet. Ne? So, das ist dann gute Leidenschaft. Ne? Okay. Was passiert oft? In dieser Liste haben wir gesehen, dass Leidenschaft oft sehr gerne angegriffen wird. Und es wird ja gesagt, wenn du ein leidenschaftlicher Mensch bist, ja, du bist ja ein Fanatiker. Ne? Du bist ja einseitig. Ne? Oder wenn du vielleicht leidenschaftlich für Jesus bist, du bist ja so ein bigotter Typ. Ne? Also die Grenze ist natürlich schon schmal, das muss man auch sagen. Gell? Das muss man knallhart sagen, die Grenze ist schmal. Wir müssen es deswegen auch immer wieder prüfen. Ist unsere Leidenschaft gut oder ist unsere Leidenschaft schlecht? Dient sie nur uns, unserer eigenen Erfüllung, oder dient sie wirklich dem anderen? Baut sie den anderen auf? Bringt sie Gott Ehre? Wir werden das noch ein bisschen deutlicher machen. Aber wir leben heute in einer sehr interessanten Zeit, in einer Zeit, in der positive Leidenschaft eher verpönt ist. Wir leben heute in einer Zeit, in der es eher in ist, cool zu sein. Wir müssen cool sein. Der Coole ist nicht leidenschaftlich, weil Leidenschaft ist ja genau das, was der Coole eben nicht zeigen möchte. Der Coole gibt sich völlig unbeeindruckt. Ne? Neben ihm schlägt ein Meteor ein und er sagt, wow, ne? Und läuft einfach weiter. Ne? Oder der Stein schlägt rechts neben einen, er macht und läuft so cool weiter. Ne? So, cool heißt, ich zeige keine Gefühlsreaktion, ich bin immer cool drauf, stehe über allem. Eigentlich gibt es bei mir keinerlei Gefühlsschwankungen, ne? Ich stehe absolut über allem. Und cool sein ist eigentlich blöd sein. Weil du unterdrückst etwas in dir, das Gott in dich hineingelegt hat. Es kommt nicht von Gott. Es ist ein gruppendynamisches Phänomen, das aufgetreten ist in unserer Zeit und das so richtig tief in uns Eingang gefunden hat. Der Coole ist beherrscht. Er gibt sich nirgendwo emotional voll rein. Der Coole ist auch Individualist und er hält sich immer in einer sicheren Distanz von allem. So muss alles kontrollieren, muss alles überwachen und ja nicht zu tief reingehen. Immer so, dass man rechtzeitig noch sich dezent rausziehen kann. Das ist der Coole. Freunde, das hat dazu geführt, dass wir in unserer Kultur hier eher blutleer und passionslos sind. Unverbindlichkeit und innere Distanziertheit bestimmen vielerorts das Leben in unserer Gesellschaft heute. Das ist einfach so. Das ist sogar im christlichen Lager zu beobachten. Viele Christen leben in einer sehr seltsamen Distanz zu ihrem Glauben. Der Glaube, sagt man, ist was ganz Persönliches. Das geht nur mich an. Den habe ich für mich selber, ich alleine. Es gibt zunehmend auch mehr Christen. Und ich meine, es gibt Christen, die haben gute Gründe dafür. Aber es gibt auch Christen, die keine Gemeinschaft angehören, keiner Kirche. Und wenn du mal ein bisschen nachbohrst, merkst du, da steckt Angst dahinter. Man will sich nicht wirklich einbringen. Man möchte Distanz haben. Man möchte sicher sein. Man will sich nicht wirklich irgendwo reingeben. Man möchte die Kontrolle behalten. Und man hat die Furcht, wenn man sich zu sehr vielleicht reingibt in eine Gemeinde, in ein Werk, in eine Gruppe, könnte man leiden. Ich leide dann. Und das will ich nicht. Ich möchte gern gesegnet sein. Ich möchte gern partizipieren, aber bitte schön lass mich soweit aber draußen. Und ich rede hier nicht davon, dass es gibt auch gute Gründe, mal zur Zeit zu sagen, okay, ich bin eine Zeit lang irgendwie mal auf der Pausezone oder der Sabbatzone, wie man das nennt. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann musst du dich fragen, was ist mit deinem Leben los? Da stimmt was nicht. Da bist du beraubt worden. Wir werden das nachher auch noch sehen. Und das ist auch die Gottesbeziehung vieler Christen heute. Man geht mit Gott nur so weit, wie man das Gefühl hat, noch in Kontrolle zu sein. Glauben. Glauben heißt Gott vertrauen. Das heißt, aus dem Boot zu steigen, Risiken einzugehen. Aber viele Christen leben mit Gott in einer Weise, dass sie verlassen nie das Boot. Sie tun das, was der Weltmensch auch tut, nämlich nichts. Sie tun nur das, wie weit der Verstand sie leitet. Aber gerade das Leben als Christ sollte ein Leben sein, das den Nichtchristen herausfordert. Das war die Stärke der ersten Gemeinde, das war die Stärke in allen Erweckungszeiten, weil die Christen Dinge taten, die den Menschen, den normalen Menschen ohne Gott einfach erstaunt haben. Ja? Und das bedeutet, ich muss etwas wagen mit Gott, auch mal Risiken eingehen. Und wenn du leidenschaftslos bist, blutleer bist, immer distanziert und kontrolliert, dann wirst du nur so weit gehen, wie dein Verstand es dir erlaubt. Nehmen wir mal das Beispiel, ein Opfer zu geben. Ich gebe ein Opfer, so wie ich es mir gerade leisten kann. So, und das ist aber auch etwas, was du im Grunde genommen damit bezeugst, ist, Gott kümmert sich nicht um mich, ich muss selber gucken, wie ich langkomme, und Gott ist auch gar nicht imstande, sich um diese Dinge zu kümmern. Aber ein großzügiges Opfer zu geben, das ist das, was die Witwe getan hat, die warf alles rein, was sie hatte, weil sie wusste, wenn mir einer noch helfen kann, dann ist es Gott. Und das ist genau das, was Gott eigentlich, wenn es ums Opfern geht, Opfer hat nichts zu tun mit der Kirche. Die Kirche will dein Geld. Ja, vielleicht will die Kirche manchmal dein Geld, aber dann lass sie doch dein Geld haben. Im Kern ist die Frage, wem gibst du denn? Wem gibst du denn, wenn du hier dein Geld reinwirfst? Gibst du es mir oder gibst du es Gott? Und wenn du es mir gibst oder dem CZK e.V., dann bist du schon mal auf der völlig falschen Spur. Du sollst es in allererster Linie Gott geben. Und wenn du es Gott gibst, dann wird er auch daraus was machen. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, wo ich ihm vertraue. Und wo ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss, ja, guck mal die an, und da haben sie das gekauft und das und boah, muss ich aufpassen. Ne? Sondern ich gebe Gott und Gott wird zurückvergelten. Und du wirst es erfahren in einer Weise, die überwältigend ist. Und das ist Leidenschaft. Bist du bereit zu leiden? Bist du bereit zu leiden für Gott? Und Gott wird es niemals, niemals leer an dir vorübergehen lassen. Sondern das ist etwas, wo wir lernen müssen, uns hineinzubewegen, Gott. Und das kostet etwas. Und Gott hat das in uns geschaffen. Wir werden nachher sehen, dass Gott einen sehr hohen Preis bezahlt hat, um uns zu kriegen. Das ist nicht das Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Und tief in uns spüren wir das. Wir würden gern tiefer reingehen. Etwas hemmt uns, etwas hält uns zurück. Und das ist der Preis, den wir sehen, der Schweiß, den es kostet, die Mühen. Und tief in mir ist dann die Angst, bekomme ich das zurück? Lohnt sich das für mich, leidenschaftlich zu sein? Und dann bleiben wir lieber distanziert. Play it safe, wie die Amerikaner sagen. Spiele sicher das Spiel, ne? Und das ist nicht das Leben, zu dem Gott uns berufen hat. In der Safe-Zone wirst du Gott nicht erleben. Du hast ein nettes Christenleben. Okay, hey, fein. Und lebst vielleicht nett dein Leben lang, aber ereignislos. Und das ist nicht das, was Gott für dich bereitet hat. Wir haben das neulich gehört, wir sind dazu geschaffen auch, dass wir Wunder erleben sollen, dass wir einen Hunger haben nach Großartigem, nach Außergewöhnlichem. Dazu hat uns Gott berufen. Jesus ist das größte und beste Beispiel für Leidenschaft und Intimität. Das heißt im Römer 5,7, nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen, vielleicht wagt er sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist ein super Maßstab, den wir hier sehen. Es stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen, ne, wagt er vielleicht sein Leben. Das ist das, was wir manchmal in unserer Leidenschaftslosigkeit, wir werten und wir messen, naja, okay, für den würde ich es ja vielleicht noch machen, aber für den nicht. Ne. Gott hat gar nicht so geguckt. Gott hat gesagt, als wir noch Sünder waren, ich komme, ich werde Mensch und ich sterbe für euch. Ich werde mein Leben niederlegen für euch, damit ihr leben könnt. Warum? Weil ich euch total lieb habe. Ihr seid so genial. In euch ist ein so irres Potenzial drin. Wenn ihr nur wüsstet, wie toll ihr seid. Gott war verliebt von Anfang an in uns. Hebräer 12, 2. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können. Jesus hätte sagen können, hey, mir geht's gut. Puh, was will ich? Ich lebe in der Ewigkeit, in der Trinität. Mir fehlt gar nichts. Ich brauche dieses Pack Menschen überhaupt nicht. Mir geht's bombig. Ich mache mir doch den Stress nicht. Das ist das, was heute viele Leute auch machen. Ne? Was soll ich mir Kinder zulegen? Kinder kosten Geld, Kinder kosten Mühe, Kinder machen Krach. Wieso soll ich mir Kinder? Ich lebe doch gut. Jesus hat gewusst, was es bedeutet, Kinder zu haben. Es wird ihn etwas kosten, sein Leben. Und es heißt, dass er diese Schande und das Kreuz gering geachtet hat. Er hat gesagt, das packe ich schon. Das Leiden, das packe ich schon. Aber da ist etwas, wofür es sich lohnt zu leiden. Und er hat die Braut gesehen, die am Ende der Zeit auf ihn wartet. Er hat dich und mich gesehen, wenn wir vollendet sind. Und das ist ein bisschen anders als der Typ, wo heute hier zu euch spricht. Und die Typen, wo hier sitzen, wir werden ganz anders aussehen. Gott weiß, was aus uns werden wird. Jesus weiß, was aus uns werden wird. Und das ist so erstaunlich. Da ist etwas an dir und mir, was ihn so begeistert und was ihn dazu bewogen hat, leidenschaftlich zu lieben und leidenschaftlich zu sterben. Er war bereit zu leiden. Er hat gesagt, es ist viel wichtiger, was rauskommt. Das Leiden ist sekundär. Und genau das möchte er in unser Herz hineinlegen. Das ist in unserem Herzen drin. Und der Teufel möchte das natürlich aus gutem Grund zerstören. Und weil die Welt keine leidenschaftlichen Christen sieht, ist es auch für die Welt so schwer zu verstehen, dass im christlichen Glauben mehr ist als nur eine Ansammlung von Doktrinen und Verboten. Oder dass da ein echtes Leben drin ist, dass da Wunder drin sind. Weil wir im Grunde leben, wir genauso kontrolliert wie die Welt auch. Play it safe, spiel es sicher, halt dich schön, spiel den Ball flach, ne, wie man Fußball sagt. Ne. Flach spielen, hoch gewinnen, das funktioniert nie. Ne. Wir müssen uns reingeben. Okay. Gott wusste, dass wir eine Rose mit Dornen sind. Eine Rose mit Dornen. Er wusste, sie zu pflücken. Autsch, das tut weh. Aber wusste auch, dass du und ich die Perle von unschätzbarem Wert sind. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Alles. Und kaufte sie. Dieser Kaufmann hatte Ahnung gehabt. Vielleicht hat der Händler gedacht, ist das ein Idiot? Ha, guck mal an, was der mir bezahlt dafür. Aber der Kaufmann hat gesagt, der Idiot bist du. Du weißt nicht, was das ist. Ne? Und vielleicht denken wir manchmal, Gott, du bist doch ein Idiot. Guck mich doch mal an. Ne? Und Gott sagt, der Idiot bist du. Du weißt gar nicht, was für eine Perle du bist und sein wird, wenn ich dich mal behandelt habe. Du bist die Perle von unschätzbarem Wert. The Pearl of Matchless Price. Und das hat Gott gesehen, von aller Ewigkeit her. Und deswegen war er bereit, diesen Preis zu bezahlen. Es gab für ihn gar keine Diskussion. Die Bibel sagt, dass Christus das Lamm ist, welches vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das heißt, dass Christus ans Kreuz ging, stand schon von aller Ewigkeit her fest. Das ist nicht jetzt erst vor 2000 Jahren passiert, dass Gott seinen Sohn bekniet hat. Jetzt geh doch endlich mal, Jesus, und verhinder die kosmische Katastrophe. Das stand, bevor der Mensch geschaffen wurde, stand es fest. Herrlich. Das ist Leidenschaft. Alles wegzugeben, was teuer und wertvoll und gut ist, um etwas anderes, das viel wertvoller ist, zu gewinnen. Gott hat sich uns gegenüber nicht zurückgehalten. Er wird es auch in Zukunft niemals tun. Und ist er es nicht wert, dass wir ihm gegenüber diese Leidenschaft erwidern? Dass wir leidenschaftlich werden? Ich möchte noch kurz ein weiteres Bollwerk adressieren, das uns behindert, leidenschaftlich zu sein, auch Intimität zu erfahren bzw. zu geben. Und das ist das Bollwerk, besonders hier in Deutschland, unserer speziellen deutschen Vergangenheit. Wir hatten in den vergangenen 100 Jahren Kaiser und Führer, denen wir folgten, die uns in zwei weltumspannende, furchtbare Kriege hineingeführt haben, die unser Volk in den Holocaust mit hineingebracht haben an der jüdischen Nation. Und nach diesen Kriegen, nach dieser Kaiser- und Führerzeit, hat man uns jahrzehntelang trainiert und getrimmt, vorsichtig zu sein mit unserer Leidenschaft. Sei vorsichtig. Ich weiß noch damals die Parolen dann auch von der 68er-Bewegung, trau keinem über 30. Und alle Eltern waren sowieso äußerst suspekt. Wir haben Angst gehabt vor Macht. Wir haben Angst gehabt vor Führung. Wir haben Angst gehabt vor Leiterschaft. Wir sind Hyperdemokraten geworden. Weil wir überall, wo wir Leiterschaft und Führerschaft, das ist ganz verdächtig. Boah, vorsichtig, vorsichtig. Und das hat ein ganzes Stück mit dazu beigetragen, dass wir auch sehr reservierte Persönlichkeiten geworden sind. Wir sind sehr vorsichtig. Moment mal, so schnell geben wir uns nicht wieder rein in das Ganze. Ne? Wir lassen uns nicht wieder einen Adolf aufdrücken. Ne? Und das ist auch gut. Auf der einen Seite ist es wichtig. Wir haben eine Als Deutsche, denke ich, haben wir auch eine Tendenz in uns, dass wir Deutschen sehr leidenschaftlich sein können. Absolut. Ich meine, wir sind sehr treu auch und wir haben hervorragende Attribute. Ne? Aber das kann auch, wie man gesehen hat, extrem gefährlich sein. Ne? Aber was ihr vielleicht hoffentlich versteht, ist, was der Feind macht, er will uns immer zwischen zwei Extremen hin und her schmeißen. Ne? Entweder bist du extrem fanatisch leidenschaftlich oder du bist extrem blutleer, leidenschaftslos, distanziert. Ne? Und wir müssen lernen, in diese Mitte hineinzukommen. Wir müssen lernen, in die Mitte hineinzukommen. Zu verstehen, was ich euch auch vorhin gesagt habe, was ist Leidenschaft eigentlich? Ne? Leidenschaft dient nicht mir ausschließlich, es dient dem anderen. Es segnet den anderen. Und dann bist du auf der richtigen Spur. So, wie kommen wir jetzt da raus? Wie finden wir den Weg daraus? Ich sage dir, was der Weg nicht ist. Der Weg ist nicht Anklage. Der Weg ist nicht, dass ich hier vielleicht sage, ja, hey du, und du bist ja leidenschaftslos und ihr müsst euch jetzt mal am Riemen reißen. Überhaupt nicht. Das hält eine Woche vielleicht. Ne? Bei den Schwächeren 2 Wochen. Aber dann ist es wieder vorbei. Gott weiß um unsere tiefen Wunden. Gott weiß um unsere Unsicherheiten und Ängste. Und Gott weiß sogar über deine Trägheit Bescheid. Auch meine. Die Faulheit in uns. Er weiß Bescheid darüber. Wir müssen das vor ihm nicht verstecken. Und deswegen, Wissen und Fähigkeiten kann man erlernen. Leidenschaft und Verlangen nicht. Du kannst Leidenschaft und Verlangen nicht erlernen. Ich kann dir keinen Kurs geben, wie werde ich leidenschaftlich in 24 Stunden. Du wirst bestenfalls diesen Kurs als dressierter Affe verlassen. Ja? Aber nicht als authentische Persönlichkeit. Leidenschaft, glaube ich, da möchte ich so einen Satz mal zitieren, den Mike Bickle oft gebraucht. It takes God to love God. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht die Hilfe Gottes, um Gott zu lieben. Es braucht die Intervention Gottes, um Gott von ganzem Herzen lieben zu können. Und das ist die Verheißung, die wir im allerersten Abend auch gesprochen hatten, wo es heißt, geliebt zu sein. Jesus sagt, das ist das Gebot, ne, das anders heißt nicht du sollst, sondern Jesus sagt, du wirst den Herrn, deinen Gott. Oh, Halleluja. Das war der Heilige Geist, nee. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Du wirst. Und das ist eine Verheißung, die Gott ausspricht. Was Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass du mich lieben wirst. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Gott weiß, dass wir wieder neu eine authentische Begegnung mit ihm haben müssen, sein Herz mit geistlichen Augen sehen müssen, um überwältigt zu sein von ihm. Gott weiß, dass wir einen Blick Jesu brauchen, unser Herz, der uns rausreißt aus der Warteschleife der Distanziertheit und Leidenschaftslosigkeit. Jesus ging vorbei am Zolleinnehmerstand von Bernhard, Steuerberater, und hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, folge mir nach. Und er stand auf, Matthäus, hat seinen ganzen Laden liegen lassen und folgt ihm nach. Überleg mal, ich meine, dieser wirtschaftliche Verlust zum Teil. Jesus kommt zu Zachäus und er sagt noch nicht mal etwas zu ihm und Zachäus sagt, er guckt in seine Augen und hyperventiliert nur noch und sagt, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Wen ich beklaut und beschissen habe, der kriegt es vierfach zurück von mir. Und Jesus sitzt da und lacht nur und sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist das, wie Gott operiert auch in deinem Leben. Er wird kommen und dich besuchen. Und er wird dich angucken. Und das ist ein Blick. Er hat mich letztes Jahr einmal angeguckt auf meinem Flugplatz. Oh, ich renne heute noch und suche das wieder. Es ist unglaublich. Und da ist nichts mehr zu diskutieren. Da wirst du nicht mehr nachdenken und rechnen, kalkulieren. Dein Herz wird einfach brennen. Und er weiß das. Er weiß das, dass wir das brauchen. Das ist der Weg, wie es geschehen wird. Gott wird ein Werk an uns allen tun, indem er sich uns ganz neu offenbart und Leidenschaft und Intimität in uns weckt. Ich mag das, was in Hosea steht. Das ist eine Verheißung an Israel. Diese Verheißung gilt uns, dir und mir. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen, um freundlich mit dir zu reden. In der Wüste sind viele von uns jetzt. Und das ist das, wo du spürst, oh, es ist eigentlich scheiße, es ist langweilig, es ist, oh, es fehlt so der Dreif in meinem christlichen Leben. Und du ruderst vielleicht ein bisschen, die anderen ein bisschen mehr und du wirst müde und du merkst, es funktioniert nicht richtig. Und in dieser Wüste, wo du an dein Versagen geführt wirst, fängt Gott an, freundlich mit dir zu sprechen. Und diese Zeit ist bei jedem von uns unterschiedlich lang. Vergleich dich nicht mit deinem Nachbarn. So, heute schon in der Wüste gewesen. Alsdann, spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Ehemann. Und nicht mehr mein Baal. Das ist das, wo wir vielleicht, auch wir haben unsere Götzen. Und das sind diese falschen Leidenschaften und die anderen Dinge, die uns eigentlich abziehen von Gott. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich für dich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue werde ich mich mit dir verloben. Du bist jetzt verlobt mit Gott. Gott hat sich verlobt mit dir. Die Verlobungszeit in der jüdischen Tradition war absolut bindend. Wenn der Bräutigam sich mit der Braut verlobt hat, gab es kein Zurück mehr für den Bräutigam. Das war abgeschlossene Sache. Es wurden entsprechende Geschenke ausgetauscht, es wurden Verträge gezeichnet. Und das ist das, was mit dir passiert ist in der Wiedergeburt. Du hast das Angeld bekommen, das Verlobungsgeschenk, den Heiligen Geist. Und Gott sagt, das war's. Und niemand kann dich mehr jetzt aus meiner Beziehung rausreißen. Aber die Verheißung ist wunderbar hier und du wirst den Herrn erkennen. Das ist das, was dir Gott heute Abend vielleicht in deine Leidenschaftslosigkeit hineinsagt. Du wirst mich erkennen. Ich habe mich mit dir verlobt und ich werde dafür sorgen, dass du mich erkennen wirst. Und es wird geschehen, indem er dir immer wieder neu zeigt, wer er wirklich ist. Dass er es wert ist, ihm mit allem, was du hast, nachzufolgen. Und ich sagte, es wird geschehen durch sein Wort, das in dieser Zeit ganz, ganz neu senden wird, das von der Persönlichkeit Gottes reden wird. Ich empfinde, dass Gott seit einem Jahr unsere Gemeinde heimsucht und verändert. Er hat mein Leben verändert und er ist immer mehr dabei. Und was ich spüre, ist, dass er mir konstant, und er hat mit Silvia angefangen damit, vor 2 oder 3 Jahren, sein Wesen und sein Herz zeigt. Und das hat uns überwältigt und das hat uns weggeführt. Wir haben uns früher auch mehr um die tollen Dinge, die Gott tut, geschart. Und heute lernen wir uns mehr und mehr um sein Herz zu scharen. Und das wird Gott offenbaren, mehr und mehr, durch Predigt, durch Impartation, das heißt, wo Gott dich einfach heimsucht und dir in die Augen hineinguckt. Und es wird sich erfüllen, was in der Bibel steht, das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein. Erkenntnis des Herrn, du wirst den Herrn erkennen. Und das heißt, du wirst sein Herz erkennen. Du wirst verstehen, wie sehr er dich wirklich liebt, auch in deiner Schwachheit. Freunde, ihr müsst die nächsten 8 Gottesdienste kommen, wenn ich aus Indien zurückkomme. Ich habe schon wieder 8 Themen, die mich innerlich fast zerreißen, was das Herz Gottes anbelangt. Und ich glaube, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo die Erkenntnis Gottes unter seinem Volk sich neu ausbreiten wird. Und das wird die Erweckung sein, glaube ich, auf die wir warten. Nicht, dass ein Pfund Butter vom Himmel fällt und es alles salbt, sondern jeder wird den Herrn erkennen, wie er wirklich ist. Und wir werden überwältigt sein vom Wesen Gottes. Und dann braucht es keinen Prediger mehr, der sagt, ach bitte, könntet ihr uns nicht am Medientisch helfen? Hallo, am Medientisch. Ne? Und alle gucken schnell, oh, mein Schnürsenkel ist offen und ach, da juckt's hier und hier muss ich noch im Gesangbuch nachgucken. Sondern dein Herz wird schreien, wie kann ich dir dienen, mein Gott? Und hier beginnt sich auch Leidenschaft mit Intimität und völliger Hingabe zu paaren. Kannst du mal eins zurückmachen, Marco? Okay. Weil tief in uns sehnen wir uns danach, dass wir uns jemandem völlig hingeben können, dass wir uns anlehnen können und vertrauen können. Männer wie auch Frauen. Das ist Intimität. Du guckst so finster, Dieter, auch du hast ein Verlangen nach Intimität. Ich will euch mal sagen, wonach die meisten Männer Sehnsucht haben, ist beim Papa, selbst mit 47 noch, neben ihm zu sitzen, seinen Arm um sich zu haben und Papa sagt dir, hey, du bist großartig, mein Sohn. Wow, ich bin begeistert von dir. Und die meisten Männer erfahren das nicht, haben das nie erfahren. Die meisten Männer in Deutschland haben keine Vaterschaft erfahren. Und das ist das, was tief in uns eigentlich brennt. Und Gott wird das stillen, dieses Verlangen. Für uns Männer ist es manchmal viel schwerer, wenn wir von Intimität reden. Oh, ich bin doch nicht schwul, ne? Aber das hat nichts mit Sex zu tun. Gott will keinen Sex mit dir haben. Gott möchte mit dir tiefste Gemeinschaft haben. Ich stelle mir das oft so vor und denke, oh Gott, hey, wenn ich jetzt neben dir sitzen könnte, dein Arm um mich und, oh, und du lobst mich und du guckst mich an und du sagst mir, wie begeistert du von mir bist. Ja, und Gott sagt, ja, genau das mache ich. Genau das ist es, worum es geht. Und wir dürfen dieses Verlangen haben. Weißt du, was das Gute ist? Du hast die Chance, genau das bei deinen Kindern zu machen. Das ist unsere Chance. Ich habe gerade gestern 30 Jugendleiter trainiert in Weinstadt. Ne? Da ging es um Vaterschaft und habe ihnen genau das gesagt. Schau nicht auf das, was schiefgelaufen ist. Lerne, wie es richtig ist. Und dann sag nicht, ich kann's nicht, sondern mach es einfach. Und du wirst wunderbare Früchte ernten. Wunderbare Früchte ernten. Und das sind existenzielle Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat. Und ich sagte noch was, die völlige Erfüllung wirst du nur in ihm finden. Unsere Not ist, dass wir Leidenschaft und Intimität zu oft an Menschen festgemacht haben, anstatt an Gott. Und weil wir es an Menschen festgemacht haben, wurden wir auch so oft missbraucht und haben begonnen, innerlich dicht zu machen, damit wir nicht weiter verletzt werden. Und deswegen haben wir aufgehört, leidenschaftlich zu sein, wir haben aufgehört, intim zu sein. Ich öffne mich nur noch so weit, dass es mir nicht wehtut. Ich bin Weltmeister da drin. Ich selber. Und Gott crackt diese Mauer ein wie nichts im Moment. Ne? Wir sind wie Rehe geworden, immer auf dem Sprung, immer auf der Flucht. So, kennst du das? So immer gleich. Und, wenn es jemand zu nahe kommt, so die Fluchtdistanz überschritten wird, rennen wir gleich weg. Und Gott sagt, hey, bleib doch mal stehen. Werd ruhig. Wir laufen nämlich auch oft vor Gott davon, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Anstatt zu Gott zu rennen, rennen wir weg von ihm. Und es gibt einen Ausweg daraus und Jesus, der genauso völlig Mensch war wie du und ich, hat ihn uns vorgelebt. Jesus weiß, was es heißt, verraten zu werden, verlassen zu werden von den engsten Freunden. In Johannes 16, 23 prophezeit Jesus zu den Jüngern, das war kurz vor Gethsemane, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet an jedem das Seine und mich alleine lasst. Aber, ich bin nicht alleine. Der Vater ist bei mir. Und das ist die Lösung für deine und meine Probleme. Du bist nicht alleine. Und auch wenn Menschen dich verlassen haben, wenn Menschen dich hängen haben lassen, Menschen dich vielleicht missbraucht haben, du bist nicht alleine. Der Vater ist bei dir. Wir denken, ja, das war halt Jesus, gell? Jesus ist halt der Superman, ne? Aber das stimmt nicht. Er war genauso Mensch wie du und ich auch. Er hat seine Gottheit nicht gebraucht. Das heißt, er musste genauso glauben, genauso vertrauen wie du und ich auch. Er musste genauso eine Vaterbeziehung aufbauen wie ich auch. Er hat garantiert auch Vater- und Muttermangel erlitten bei seinen Eltern wie du und ich auch. Wisst ihr, dass zum Beispiel Maria und die Brüder einmal sagten, Jesus sei besessen, er sei ein bisschen Kuckuck. Ich finde jetzt gerade die Bibelstelle nicht, aber vielleicht, Jürgen, du bist das in der wandelnden Konkordanz, wo sie sagen, er ist von Sinnen. Ne? Jürgen, sucht euch das raus und werde euch den Beweis ergeben. Ne? Da sagten sie, er ist von Sinnen. Seine eigene Familie hat ihn nicht verstanden. Soweit mal, was Jesus auch erlebt hat. Und er sagte hier in dieser schwersten Stunde, ich bin nicht alleine. Er sagt zu den Männern, die ihn in Kürze verlassen werden, ich bin nicht alleine. Er sagt, es ihn nicht Hass erfüllt. Nicht, ihr Loser werdet mich ja sowieso verlassen. Er sagt das ganz liebevoll und ganz ruhig. Und später setzt er diese Männer ein. Setzt sein Vertrauen in sie. Und was ich dir sagen möchte, ist genau dasselbe, ist auch für dich möglich. Jesus hatte seine seelischen Anker nicht in diesen Menschen, sondern in seiner Beziehung zum Vater. Und du sollst deinen seelischen Anker nicht in Menschen haben, sondern in deiner Beziehung zum Vater. Und wenn dein seelischer Anker in der Beziehung zum Vater ist, dann hast du auch kein Problem, verbindlich in der Gemeinde dabei zu sein, verbindlich in der Gruppe dabei zu sein, verbindlich in eine Ehe reinzugehen, verbindlich sonst wo zu sein. Weil du weißt, Menschen können mir nichts machen. Ich habe meinen Anker im Vater. Und der Vater wird meine Rechte verteidigen. Der Vater wird mich sicher führen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Aber wenn du diesen Anker nicht in Gott hast, bist du immer auf der Flucht vor Menschen, die dir vielleicht schaden könnten. Und damit verlierst du Lebensqualität. Verlierst Lebensqualität. Es ist nicht das, was Gott dir geben möchte. Und deshalb konnte Jesus weitermachen, die Menschen zu lieben. Jesus hat sich nicht beleidigt abgewendet am Kreuz. Er hat sogar gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, da möchte Gott, dass wir hinkommen. Vergib doch den Menschen, die dir vielleicht auch geschadet haben, weil ein Teil davon vielleicht noch nicht mal wirklich wusste, was sie eigentlich tun. Die Lösung liegt darin. Ich weiß, wie schwer es ist. Aber Jesus ging sogar so weit, dass er zu einem Petrus sagte, und du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Ein Mann, der ihn dreimal verriet. Es gibt keinen Grund für dich und mich, Leidenschaft und Intimität zurückzuhalten, nur weil Menschen uns einmal verletzt haben. Sorry, vielleicht ist es hart für dich. Vielleicht brauchst du noch 3000 Seelsorge-Sessions, aber du wirst am Schluss immer wieder an den Punkt kommen. Ja? Das ist das, was Jesus sagt. Liebe deine Feinde. Es ist hart, ich weiß, es ist hart, aber es ist der Weg nach draußen. Es ist der Weg in ein Leben von Freiheit. Ich setze meinen Anker in Gott hinein, der mich nie mehr loslassen wird. Ich bin nie alleine. Wenn ihr mich alle verlasst und die Gemeinde mich verlässt, ich bin trotzdem nicht alleine. Es ist bitter, es ist hart, aber ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Lass die Person des Vaters dein Anker werden, die Liebe, mit der Christus dich liebt, dein Anker werden. Dann wirst du sehen, wie er dich bewahrt vor Menschen, die dir Böses wollen. Und du wirst sogar lernen, diese Menschen noch segnen zu können. Dein Vater im Himmel möchte nicht, dass dir diese herrliche Leidenschaft genommen wird. Dein Vater im Himmel möchte nicht, dass dir die Fähigkeit zur Intimität genommen wird. Und Gott möchte nicht, dass du Leidenschaft und Intimität in einer falschen Weise auslebst. In Hobbys, die dich zugrunde richten, in Leidenschaften, die deinen Körper zugrunde richten, in Intimitäten, die dich nur noch mehr verletzen. Das Schöne ist, mit Gott zu gehen, heißt auch nicht, ein freudloses Leben zu haben, sondern dann werden die ganzen tollen, super schönen Hobbys, und damit schließen wir jetzt auch ab, die werden richtig cool und gut. Du kannst Whisky sammeln, Paddy, Pipe sammeln. Du kannst es genießen, weil diese Dinge dich nicht mehr gefangen nehmen. Ja? Du kannst Briefmarken sammeln und du weißt, dass nur dieses eine Zimmer für deine Briefmarkensammlung da ist und nicht das Zimmer deiner Frau. Du kannst die Eisenbahn im Keller aufbauen, aber die nicht im Wohnzimmer. Ne? Und du wirst selber balanciert werden. Und Gott möchte dir diese ganzen Leidenschaften, die unser Leben ja so schön machen, schenken. Das ist das Schöne. Christliches Leben ist herrlich. Es kann aufregend sein. Es kann reich sein. Wir in der Gemeinde genießen gutes Leben, gutes Essen, gutes Trinken, einen guten Whisky mal, einen guten Wein. Wir sind frei von diesem ganzen religiösen Kram. Tastet dies nicht an, ess jenes nicht und bla bla bla. Ein freier Mensch wird nicht gefangen genommen von diesen Dingen. Ein freier Mensch weiß, wo seine Grenzen sind. Und ein freier Mensch kann diese Dinge dann auch leidenschaftlich in einer positiven Weise umarmen und lieben. Und das ist Lebensqualität. Und die möchte Gott uns schenken. Aber das kann nur funktionieren, wenn dein Anker er ist. Wenn du die Erfüllung von ihm erwartest. Und wenn du den Anker nicht in ihm hast, dann wird vielleicht der Alkohol dein Tröster. Die Tabletten oder der Job oder dies oder das. Und das sind die falschen Leidenschaften. Carsten, lässt mal einfach die CD, wo Ministry draufsteht, laufen. Wir machen jetzt hier einfach einen Schluss. Ich denke, dass wir einfach noch ein bisschen Zeit vorm Herrn verbringen. Bitte? Ach Jürgen, hast du die Bibelstelle schon gefunden? Okay. Ich suche es dann auf meinem Computer. Nicht, dass jemand jetzt sagt, der Uwe erzählt hier Zeug. Schließ einfach mal deine Augen. Entspann dich. Entspann dich leidenschaftlich. Nimm deine Freundin, Verlobte, deinen Ehepartner in den Arm. Tobias, gut. Wir sind hier vor Gott. Entspann dich. Vater, wir wollen dir einfach danken, dass du so gut bist, dass du so herrlich bist. Ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt. Berühr uns. Ich bete, dass du wirklich durch uns fließt. Bring zu uns diese Liebe des Vaters. Lass uns im Geist in die feurigen Augen Jesu sehen und überwältigt sein. Oh, ich danke dir, dass kein Druck bei dir ist, Vater, dass du uns nicht anklagst, dass du uns nicht manipulierst in irgendwelche Dinge hinein, Vater, sondern dass du um uns wirbst, wie ein Mann um eine Frau wirbt. Und so beschreibt es auch die Bibel. Dass du deine wunderbaren Attribute beginnst vor uns auszubreiten, die Herrlichkeit deines Seins zu zeigen, deines Charakters, deines Wesens. Sag es ihm einfach, dass du ihn liebst. Dass er würdig ist, dein König zu sein. Er wird dich niemals verletzen. Niemals im Stich lassen. Vater, und wir beten, dass du uns befreist von den Ängsten, die tief in uns leben. Die Ängste, die uns daran hindern, leidenschaftlich zu sein. Leidenschaftlich dir gegenüber. Leidenschaftlich deinem Werk gegenüber. Leidenschaftlich deiner Gemeinde gegenüber, die du mit deinem Blut erkauft hast. Wir beten, dass du uns die Angst nimmst, Vater, vor Intimität. Uns anderen anzuvertrauen, weil wir so oft verletzt wurden. Vater, wir wollen das Gefängnis verlassen, in das wir hineingeführt wurden. Wir wollen erkennen, dass uns die Menschen nicht mehr verletzen können, weil wir von dir geliebt sind, weil wir in dir sicher sind, weil wir in dir unseren Anker haben. Wir wollen dahin kommen, Vater, wo uns nichts mehr ausmacht, was Menschen über uns denken, über uns sagen. Weil wir wissen, wie du über uns denkst. Herr, das allein ist wichtig. Und wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass wir kostbar, wertgeachtet sind vor deinen Augen. Dass du Königreich an unserer Stadt gibst, Vater. Gold und Silber. Für die Perle sind von unschätzbarem Wert für dich, für die du den Himmel verlassen hast. Jesus, hilf uns, die Menschen loszulassen heute Abend, die uns verletzt haben. Fang einen Prozess in uns an heute Abend, Vater. Ein Prozess, in dem wir die Erinnerungen loslassen können, die Menschen loslassen können und nach vorne schauen. Wir nehmen den Feind, den Schlüssel aus der Hand, wo er uns in das Gefängnis der Leidenschaftslosigkeit und der Furcht gesperrt hat. Und wir werden frei. Lehr uns, Jesus, dass wir uns so hingeben, wie du dich hingegeben hast. Dass wir nichts mehr zurückhalten an dich. Lass uns erfahren, Vater, dass wir nicht alleine sind. Du bist in uns und deswegen können wir uns auch auf Menschen einlassen. Komm, Jesus. Berühr uns heute Abend. Und das ist eine Bewegung des Heiligen Geistes in vielen Herzen. Lass es einfach zu. Schäm dich nicht, wenn da sachte irgendwie die Augen feucht werden, wenn da Gefühle plötzlich in dir hochkommen. Lass dich einfach darauf ein. Lass den Geist Gottes an dir arbeiten. Vater, ich möchte für die Männer beten, Herr, du siehst unser Verlangen nach Intimität. Du siehst unser Verlangen nach Vaterschaft. Unser Verlangen, Vater, sich an eine väterliche Schulter zu lehnen. Zuspruch, Ermutigung und Bestätigung zu erfahren. Unser Mannsein bestätigt zu bekommen. Herr, ich bete, dass du uns Männern dienst in dieser Situation, Vater. Vater, dass du Ohren und Herzen aufmachst heute Abend in der kommenden Woche, dass wir dein Reden zu uns hören, Vater. Seine Bestätigung für unser Mannsein erhalten. Wir lassen unsere Väter los in diesem Moment, Vater, die vielleicht an uns versagt haben. Herr, die es selber nie erfahren haben, die sich selber danach gesehnt haben, von ihrem eigenen Vater in den Arm genommen zu werden. Vater, wir zerbrechen alle Vorwürfe heute Abend. Und wir schauen auf dich, Vater. Und wir erkennen, Herr, dass du uns das geben kannst, was wir brauchen. Berühr uns Männer heute Abend, Vater. Nimm die Härte weg, die Coolheit, die Beherrschtheit. Ich spüre, dass viele von euch wie Gott euch buchstäblich auf den Knien sitzen hat. Und er guckt dir in die Augen und er spricht zu dir. Du bist mein geliebter Sohn. Du hast es gut gemacht. Und ich werde dich noch weiterführen, mein Sohn. Ich werde dein Leben erfolgreich machen. Ich werde dir zur Seite stehen. Und einige von euch werden erfahren, wie Gott dich ganz tief auch in ein Mannsein hineinführt, das du noch nie erfahren hast. Wo du ankommen wirst in deiner Rolle als Mann. Danke, dass du das tust, Vater. Jesus, und ich bete, dass du unseren Frauen und den Mädchen hier im Raum dienst, Vater. Du siehst die Mängel dort, Jesus, wo wir als Ehemänner versagt haben, wo Väter versagt haben und wo wir vielleicht als Mütter versagt haben. Herr, dass du in diese Dinge hineinkommst. Und Gott ermutigt euch, lasst eure Männer los, lasst den Zorn los, die Enttäuschung und gib sie in die Hände Gottes. Und er wird die Männer verändern. Lasst deine Väter los, und Gott wird dein Vater werden. Oh Jesus. Danke, dass es dein Werk ist, Vater, das du an uns tust. Danke, dass wir auch so frei bekennen können, Vater. Wir haben es nicht in der Hand, das zu machen. Aber du wirst es tun. Du wirst es tun. Und du wirst uns vollenden. Du wirst uns herrlich machen. Du wirst deine Braut herrlich machen. Und wir alle sind deine Braut. So wie wir auch alle deine Söhne sind. Jesus, und so bete ich jetzt, dass du uns heute Abend segnest, wenn wir diesen Ort verlassen, Herr, dass wir als veränderte Menschen von hier gehen. Vater, dass wir diesen Ort getröstet verlassen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Abend an unseren Herzen weiterarbeitest, in der Stille, in der Nacht, dass du uns in der Woche nicht loslässt, Vater. Danke, dass du das hervorbringen wirst, was wir sein werden. Die Bibel sagt, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Auf den Tag seines Kommens. Mach dir keine Sorgen um dein Sein, um dein Leben. Es ist Gott, der dich vollenden wird und nicht du selber. Vater, und so vertrauen wir uns dir jetzt auch an. Deine Hand ist stark genug, uns zu führen und zu leiten. Wir beten jetzt um deinen Segen auch für die vor uns liegende Woche, Herr. Geh du mit uns in unseren Verantwortlichkeiten, in die Schulen, in die Universitäten, in die Arbeitsplätze. Vater, lass uns erfolgreich sein in dem, was wir tun müssen. Lass uns gesegnet sein in dem, was wir tun. Vater, lass uns zunehmend zu einem Licht werden für die Menschen um uns herum. Lass uns zu lebendigen Zeugen werden deiner selbst, auch in dieser Woche, Herr. Dass Menschen die Veränderung in uns sehen und dass sie uns einfach ansprechen. Wer bist du? Warum bist du so? Du bist so anders als die anderen. Jesus, schein du immer mehr aus uns heraus. Wir segnen unsere Kinder diese Woche, Vater, dass sie deinem Schutz anbefohlen sind. Wir segnen unser Hab und Gut, Herr, dass es bewahrt ist und vermehrt wird, Vater. Wir halten dir unsere Bedürfnisse hin, Jesus, und wir danken dir, dass du gekommen bist, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Und du bist der Herr über alle unsere Nöte. Wir binden im Namen Jesu jede Angst, jede existenzielle Furcht hat zu gehen im Namen Jesu. Vater, du siehst die Geschwister, die Arbeit suchen, Herr, und wir beten, dass sie erfolgreich sein werden, weil wir in dir erfolgreich sind, Vater. Herr, dass du die Berufungen, Berufe und Jobs freisetzt, Vater, die zu uns passen werden. Und weil wir dir vertrauen, Vater, wird ein Unterschied sein zwischen uns und den Menschen, die dich ablehnen. Wir empfangen das heute Abend. So segne auch unsere Stadt und die Region, in der wir leben, Vater. Wir danken dir, dass wir in einer Stadt leben, in der so vieles so gut läuft, Vater. Und wir segnen dich, Karlsruhe, in Jesu Namen. Vater, wir beten, dass diese Stadt heimgesucht wird von deiner Herrlichkeit. Dass dein Licht aufgehen wird über diese Stadt. Wir segnen die Gemeinden, Kirchen dieser Stadt, Herr, dass sie aufwachen. Dass sie aufstehen werden, Herr. Und dass sie wieder neu zum Leben kommen. Vater, wir segnen die politisch Verantwortlichen, dass sie in Gerechtigkeit und Weisheit ihre Arbeit tun, Herr. Wir beten, dass auf Kanäle, die nur du kennst, eine neue Erkenntnis deiner Persönlichkeit auch in die Führungsetagen von Geschäften, Unternehmen und auch politischen Führungen kommt, Vater. Und so segne ich euch im Namen Jesu mit Frieden und mit Freude und mit Ruhe. Amen.